ich mich richtig daran erinnern, waren ja 70% von euch bereit, heute unserem Schöpfer gegenüberzustehen? Nein? Lass uns doch alle gemeinsam ein kleines Gedankenexperiment machen. Wer will, darf die Augen zumachen. Stell dir vor, du bist mit deiner Gemeinde, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Freunden, mit deinen Nachbarn in einem Flugzeug. Ihr alle wartet auf euren Absprung. Ihr werdet aufgerufen. Wann, das wisst ihr nicht. Ihr wisst nur eins, ihr springt alle ohne Fallschirm. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr am Boden mit 200 Stundenkilometer ohnmächtig aufschlagen. Wenn nicht, werdet ihr bei vollem Bewusstsein das miterleben. Und so sitzt du jetzt in dem Flugzeug und wartest auf deinen Termin. Hast du schon einmal im Traum es erlebt, von einem Hochhaus zu fallen? Dann kennst du ungefähr das Gefühl, was dich dann trifft, wenn man sagt, jetzt springst du ab. Ihr könnt die Augen wieder auftun. Was war das für ein Gefühl? Beklemmend. Um dieses Gefühl wegzuwischen, tun jetzt in diesem Flugzeug die Menschen verschiedene Dinge. Einige feiern Party, einfach vergessen, was da auf mich zukommt. Andere versuchen in dieser Situation Sinn zu stiften. Sie fangen an, das Flugzeug auszumalen, künstlerisch tätig zu werden. Andere gehen auf in Hobby, Familie, Beruf, nur eines nicht: an den Termin denken. Mit diesem Gefühl möchten wir jetzt Psalm 90 lesen. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder um zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle unsere Frühe mit deiner Gnade. Wir wollen dich rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest, nachdem wir so lange Unglück gelitten haben. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei dir. Wenn wir so den Psalm uns näher anschauen, hat er zwei Strukturen, zwei Blöcke. Der erste ist in Vers 3 bis 10 zu finden. Es ist eine Klage über das vergängliche Leben. Und in Vers 12 bis 17 bittet dann der Psalmist Gott um Hilfe. Ewigkeit Gottes in Vers 2. Eine Generation kommt und eine Generation geht. Wer kennt schon die Leute vor 100 Jahren? Der Schwarzwald soll 5 Millionen Jahre alt sein, die Alpen 23 Millionen Jahre. Sie wurden geboren und Gott war trotzdem da. Was sind schon 70 bis 80 Jahre? Gott, für ihn ist 1000 Jahre, was für uns schon ziemlich lang ist, wie der gestrige Tag. Weg, wie ein Hauch, wie eine Wache in der Nacht. Und was für ein Kontrast bei diesen langen Zeitaltern zu uns Menschen. Wir sind Staub. Er gebraucht interessanterweise nicht das Wort Adam, was ja Mensch heißt, sondern Enosch, der kranke Mensch, der Sterbliche. Und er gebraucht drei Vergleiche. Du schwemmst sie weg. Ich muss da immer an das Ahrtal denken. Ein blühendes Tal, wusch, alles weg, alles vorbei. Du hast ein Haus gehabt, du hast ein Restaurant gehabt, das blühte. Und von heute auf morgen alles weg. Sie sind wie ein Schlaf, du bekommst nichts mit. Sie sind wie Gras, vorher noch blühend, richtig schön satt, grün und jetzt weg. 70 bis 80 Jahre. Wenn man jung ist, freut man sich noch drauf. Aber irgendwann einmal kommt auch für uns die Zeit. Er begründet das auch, warum das so ist. Er sagt in Vers 8, du stellst unser Vergehen vor dir. Und in Vers 11, wer erkennt die Macht deines Zornes und fürchtet deinen Grimm? Spielt das göttliche Gericht heute bei den Menschen noch eine Rolle? Nein. Unsere heutige Gesellschaft sagt es mit den Worten Friedrich Nietzsches, Gott ist tot. Dieser Satz geht weiter und zeigt uns auch, warum Gott so uns behandelt. Denn es heißt, Gott ist tot und wir haben ihn beerdigt. Wir haben ihn getötet. Die Menschen wollen heute von Gott nichts mehr wissen und haben ihn deshalb kurzerhand abgeschafft. Aufgrund von dieser Handlung kann der Mensch nur bitten. Es gibt insgesamt 7 Bitten. 3 sind sehr von Bedeutung. Einmal, lehre uns unsere Tage zu zählen, auf dass wir weise werden, dass wir den Rest noch ausnützen können. Sättige uns am Morgen, bereits am Morgen, mit deiner Gnade. Wir brauchen sie. Und dein Wirken werde sichtbar, damit wir erkennen, dass es dich gibt und dass du denjenigen, der dich sucht, dass du ihn auch belohnst. Was hat aber der Psalm 90 jetzt mit dem Abspringen ohne Fallschirm zu tun? Das hängt ganz einfach mit der Angst vor dem Tod und dem Sterben zusammen. Wir alle müssen irgendwann einmal gehen. Ob alt, ob jung, keine Rolle. Ob reich oder arm, egal. Hübsch oder weniger wurscht, es ist hübsch oder weniger wurscht, es ist egal. Du musst gehen. Und was da manchmal so beängstigend ist, ist die Statistik. 100%. Es geht kein Drumherum. Du wirst jetzt sagen, oh, warum dieses traurige, triste Thema? Gibt es denn nichts Besseres? William Breitbart, ein Palliativpsychologe, also jemand, der sich mit dem Sterben beschäftigt hat, einmal gesagt, Es gibt keine größere existenzielle Krise, als dem eigenen Tod ins Angesicht stehen zu müssen. In der Tat. Dein Kind kommt in den Kindergarten, das braucht einen Schnuppertag, damit sich's anpasst. Schule, Studium, naja, büffeln für die Klausur ist wichtig, wir holen mal lieber einen Nachhilfelehrer. Fahrschule? Ja, da üben wir schon mal vielleicht vorher auf irgendeinem großen Parkplatz, dass uns die Polizei nicht erwischt, jawohl. Und Hochzeit, ja, da braucht es unbedingt einen Hochzeitsvorbereitungskurs, unbedingt. Warum denn keine Vorbereitung auf die größte existenzielle Krise in unserem Leben? Das hängt nicht damit zusammen, dass man Angst vor dem Tod hat oder vielleicht ein geistlich unreifer Mensch ist. Ich muss da immer dran denken an Jesus Christus. Er im Verhältnis zu einem griechischen Philosophen hat sich ganz anders verhalten. Sokrates, ein großer Philosoph, ging mit Siegesbewusstsein in den Tod. Er hatte gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod. Wie war das mit Jesus? Herr, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich will es eigentlich, ich habe Angst. Es ist damit kein Verbrechen und nichts Schlimmes, wenn wir Angst vor dem Tod haben. Der Schöpfer hat uns den Lebensinstinkt eingegeben. Und der Tod, sagt Paulus in 1. Korinther, ist unser Feind, nicht unser Freund. Deshalb ist es kein Wunder, wenn die moderne Gesellschaft nicht nur Gott, sondern auch den Tod einfach abschafft oder ihn zumindest verdrängt. Das ist auch normal, wenn wir einfach mal daran denken, im Industriezeitalter von heute, früher waren ja, da gab es ja überall große Familien. Wenn da jemand gestorben ist, hat das die Familie mitbekommen. Der Tod zählte zum normalen Leben. Und dann gab es den medizinischen Fortschritt, nichts dagegen einzuwenden. Jeder profitiert davon. Zustand, also Sterben ist immer ein Prozess. Zustand und Tod, Tod ist ein Zustand. Und eigentlich hat die moderne Medizin diesen Prozess des Sterbens hinausgezögert, was ja nicht verkehrt ist. Aber dazu brauchst du Altersheim, Krankenhaus. Wir sterben heute nicht mehr in der Familie. Wir sterben nicht mehr unter unseren Freunden, sondern unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Ergebnis, der Tod wird heute gerne verdrängt, tabuisiert, weggewischt. Im Mittelalter war das hingegen ganz anders. Da war der Tod omnipräsent, er war überall da. Du bist in der Familie gestorben. Und da jetzt wird etwas skurril, da gibt es interessanterweise im Mittelalter eine Kunstart, eine Erbauungsliteratur, die nennt sich Ars Moriendi, die Kunst zu sterben. Was ist das denn? Nach Wikipedia ist die Ars Moriendi die Sterbekunst aus dem Mittelalter und sie beinhaltet Erbauliches, das uns hilft, wie wir besser sterben können. Das war damals normales Denken. Luther hat selber ein Sterbebüchlein geschrieben, wie jeder Reformator auch. Nur seit der Aufklärung hat sich das geändert. Der Glaube wurde weggedrückt, der Verstand wurde emporgehoben. Obwohl es heißt in 90 Vers 12, lerne uns die Tage zu zählen, um ein weises Herz zu erhalten. Worin besteht denn nun diese Weisheit, die wir erwerben können? Der erste Punkt ist, dass wir unser Leben bis zum Tod sinnvoll führen, unsere Tage nicht einfach verschwenden und dass wir uns auf den Tod vorbereiten. Dazu hat die Ars Moriendi vier, ich sag mal, Ermutigungsfelder gehabt. Das erste Feld wäre der Glaube, der zweite die Zuversicht, der dritte die Demut und in dem vierten ging es um irdische Besitztümer. Und die wollen wir heute Morgen mal uns anschauen, nicht die irdischen Besitztümer, sondern die Ermutigungsfelder und die abgleichen mit der modernen Palliativmedizin. Interessanterweise sind die fast identisch. Warum? Naja, stell dir vor, du wirst jetzt aufgerufen und was machst du? Stopp, einen Augenblick, ich brauche noch einen Rucksack. Für was brauchst du einen Rucksack? Ja, ich brauche noch ein paar Steine. Nein, du brauchst keine Steine. Was du brauchst, ist einen Fallschirm. Wir wollen also Dinge, die uns erschweren, ablegen. Gehen wir einmal auf das Themenfeld Glaube, Unglaube ein. Glaube bedeutet ein vertieftes Vertrauen zu Gott. Es heißt ja in Vers 1, O Gott, du warst uns Wohnung von Geschlecht zu Geschlecht. Was ist denn eine Wohnung? In einer Wohnung, da habe ich Schutz, da habe ich Sicherheit, da ist es warm, da habe ich Geborgenheit. Bist du geborgen in Gott? Wenn nicht, fängst du unter Umständen auf dem Sterbebett damit an zu hadern. Stell dir doch mal vor, du bist in diesem Flugzeug und jemand kommt und sagt dir, ich habe einen Fallschirm für dich. Wie würdest du denken? Tschakka, wunderbar. Wie denkst du jetzt über den Sprung nach? Jetzt geht es mir wesentlich wohler. Wenn du den Fallschirm hast, hat die Schwerkraft nicht mehr die Kraft über dich, die sie vorher gehabt hat. So ähnlich ist es auch in deinem Leben. Wenn du einen Retter hast, hat die Macht der Sünde nicht mehr die Kraft über dich wie vorher. Wie können wir Glauben definieren? Da gibt es zwei Aspekte. Der erste Aspekt, den kennen wir, der heißt etwas für wahr halten. Glaubst du das? Jawohl, das ist wahr, das glaube ich. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt. Nämlich Glauben hat auch die Bedeutung von Vertrauen. Und Vertrauen hat immer etwas mit einer Person zu tun. Wie sieht es aus mit deinen Gebeten? Redest du regelmäßig mit deinem Schöpfer? Wie sieht es mit deiner stillen Zeit auf? Hörst du auch auf ihn? Das Gebet, meine ich, ist etwas sehr Wichtiges. Ich musste einfach mal John Wesley, einen berühmten Prediger, zitieren. Er sagte, Nachlässigkeit im geistlichen Leben lässt es in unserer Seele dunkel werden und das beginnt sehr häufig mit der Vernachlässigung des persönlichen Gebets. Fällt es dir manchmal schwer zu beten? Was ist ein Psalm? Ein Psalm ist ein gesungenes Gebet. Wenn es dir schwerfällt, so sing einfach. Bring das zum Ausdruck, was du im Innern fühlst. Und stille Zeit, darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Gehen wir zum zweiten Ermutigungsfeld ein. Hochmut, Demut. Das heißt ja in Vers 8, du stellst unsere Vergehen vor dir und in Vers 11, da gibt es den Zorn und den Grimm Gottes. Unsere heutige Gesellschaft hat nicht nur den Tod verdrängt, sondern auch die Sünde. Was ist Sünde heute? Ah, du hast wieder zu viel Kalorien zu dir genommen. Das ist ein Thema der Diät, nicht der Religion und nicht der persönlichen Lebensweise. Wie denken aber die meisten Menschen? Ich bin kein Mörder, ich habe niemandem etwas Böses getan. Sind wir alle wirklich so gute Menschen? Wie sieht es aus? Hast du jemals etwas gestohlen, auch wenn es bloß eine Kleinigkeit war? Herzlich willkommen im Club der Diebe. Wie denkst du nach übers Lügen? Hast du eine Notlüge, ist doch okay. Treffer, du hast gelogen. Hast du schon mal Gottes Namen missbraucht? Bisschen geflucht? Kein Problem, du bist ein Lästerer. 1. Korinther 6, 9 bis 10 sagt, kein Dieb, kein Lügner, kein Lästerer wird Gottes Königreich ererben. Und interessanterweise, da steht nichts über einen Schweregrad drin. Auch eine Notlüge ist eine Lüge. Wir brauchen unbedingt einen Fallschirm. Es hat keinen Sinn, diese Tatsache zu leugnen. Manche in eurem Flugzeug gehen doch tatsächlich hin und sagen, Fallschirm, was soll der Quatsch? Ich mach das ganz anders. Ich mach's aus eigener Kraft. Glaub mir, es bringt dir nichts. Du hast keine Chance. Du wirst gnadenlos aufschlagen. Wie sieht es aus mit unseren irdischen Besitztümern? Manche gehen ja auf in Hobby, Beruf, Familie, Freizeit. Sicherlich Beruf, das mag schon mal eine gewisse Art an Lebenserfüllung geben. Aber es ist eine zweischneidige Sache. Geld gibt das Gefühl der Sicherheit, aber das Totenhemd hat nun mal keine Taschen. Roland Hill, ein evangelistischer Prediger, war mal entmutigt. Er schrieb, er sah bei seinen Gemeindemitgliedern nicht genügend rettende Furcht. Eines Tages sah er, wie ein Schweinehirt, gefolgt von Dutzenden Schweinen, an seinem Haus vorüber zum Schlachthof ging. Als der Bauer wieder aus dem Schlachthaus kam, stand Hill da und fragte ihn, wie bekommen Sie die Tiere dazu, ihnen in den körperlichen Tod zu folgen, während ich Sünder nicht dazu bewegen kann, Christus ins ewige Leben zu folgen? Wie geht das? Der Bauer antwortete, haben Sie nicht gesehen, was ich gemacht habe? Alle paar Schritte habe ich ein paar Krumen Schweinefutter fallen lassen. Und für diese wenigen Krumen folgten die Schweine mir in den Tod. Achten wir nicht auf die Krumen dieser Welt, auf den Teufeln. Es bringt uns nichts. Und was sind nun diese Krumen, denen wir dem Teufel folgen können? Das ist bei jedem völlig anders. Achte bitte auf deine Motivation. Warum möchtest du einen besser bezahlten Job? Geht es dir um Ehre, Ruhm und Macht? Es gibt ein Sprichwort, das einfach zeigt, wie wir Menschen manchmal ticken. Es heißt, Leute zu imponieren, die man nicht mag, mit Dingen, die man nicht braucht und das auch noch mit Geld, das man nicht hat. Manchmal müssen wir Menschen wirklich arg mit uns selber ins Gericht gehen. Was sagt da die Palliativmedizin? Einer der wichtigsten Wünsche oder Gedanken, die Sterbende haben, ist, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Aber bei diesen irdischen Gütern geht es nicht nur um Geld, es geht auch um Familienmitglieder. In mittelalterlichen Büchern sieht man dann, dass Familienmitglieder im Hintergrund stehen, mit sorgenvoller Miene. Wer sorgt sich jetzt um uns? Deshalb ist es wichtig, hier praktische Weisheit anzuwenden. Hast du ein Testament? Wie sieht's aus mit deiner Patientenvollmacht? Ist die vorhanden? Hast du mitgeteilt, wie du beerdigt werden möchtest? Und ganz, ganz wichtig, hast du deine familiären Beziehungen alle bereinigt? Die Palliativmedizin sagt, einer der Wünsche, ich wünschte, ich hätte den Kontakt mit meinen Freunden oder Familienmitgliedern nicht abbrechen lassen. Guck darauf zu, dass du, wenn du Dinge nicht geregelt hast mit deiner Familie, klär sie. Dann haben wir noch das Ermutigungsfeld Zuversicht und Verzweiflung. In der Tat, in vielen Bildern sieht man im Hintergrund die Sünde zu dem Menschen sagen, deine Sünden sind dir nicht vergeben. Du bist es nicht wert. Gott liebt dich auf gar keinen Fall. Woher nehmen wir aber die Zuversicht und die Kraft, dass wir ohne Zweifeln sterben können? Häufig sagen Sterbende, ich brauche so etwas wie Trost und Halt. Und die brauchen wir extrem in verschiedenen Situationen. Wenn du zum Beispiel nachts aufwachst und nicht mehr weißt, wie geht das mit dir weiter? Angst, du gehst zum Arzt, was bringt wohl der nächste Befund? Und manchmal bist du einfach bloß am Tag traurig. Warum passiert mir das jetzt? Was gibt mir also Halt und was kann mir Kraft geben? Viele Menschen sagen, auch wenn sie gläubig sind, da gibt es, was ich vernachlässigt habe, eine körperliche, seelische Komponente. Wie sieht es aus mit deiner Beziehung zu Gott? Siehst du die Schönheit der Natur noch? Schmeckst du, riechst du die Natur, die Gott dir gegeben hat? Wie sieht es aus mit Musik und Literatur? Erfreust du dich daran? Wie sieht es aus mit deiner Gemeinschaft, zu deinen Freunden, zu deiner Familie, zu deiner Gemeinde? Und erfülle dir vor allen Dingen einen langen gehegten Wunsch. Das bewusste Erleben der Gaben Gottes stärkt dich. Eine hochbetagte Frau auf einer Sterbestation sagte, ich brauchte einfach Zeit. Wissen Sie, was mir Gott näher gebracht hat? Es war die tägliche Fußmassage einer ehrenamtlichen Sterbebegleiterin. Sie kam zu mir freiwillig, wochenlang nahm sie sich Zeit für mich und tat mir viel Gutes. Da spürte ich, das ist Liebe. Und auf einmal konnte ich wieder beten und meine Freude an Gott und das Gefühl, dass er da ist und mir Gutes tut, war wieder vorhanden. Sowas Einfaches, Primitives, Weltliches. Ich muss immer an eine Tankstelle denken, die Jesus gebraucht hat. 6 Tage bevor er starb, er ging ja nach Jerusalem zum Passafest, bog er ab. Er wusste ganz genau, was mit ihm passierte. Er bog ab nach Bethanien. Da lebten Lazarus, Maria, Martha. Und er hat sie besucht. Das war seine zweite Heimat, eine Heimat der Geborgenheit, der Zuversicht. Und was haben sie dort gemacht? Ein Festmahl. Er genoss also nochmal das Leben. Ein Palliativpatient sagte, ich bin noch einmal zu meinem Lieblingsort gefahren. Ein guter Freund hat mich begleitet. Und dort saß ich dann stundenlang am Meer, habe das Glück gefühlt, das ich in meinem Leben so oft gespürt habe. Wie Sonnenstrahlen habe ich die schöne Erinnerung eingesammelt, damit sie für mich später auf meinem schweren Weg wie ein Licht waren. Frage dich in solch einer Situation, was hat mir früher, wenn ich niedergeschlagen war, geholfen? Was habe ich getan, wenn ich mutlos war? Was hat mich entspannt? Die Palliativmedizin sagt hier klar und deutlich, was war der Wunsch? Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Das ist jetzt die mehr körperliche Variante. Es gibt aber noch die geistliche Kraftquelle, die wir auch unbedingt anzapfen sollten. Ich habe hier als Beispiel Gebet, geistliche Musik, Teilnahme am Gottesdienst, seelsorgerische Begleitung, damit du nicht alleine bist, und Besinnung. Wichtig bei solchen sich wechselnden Lebenssituationen ist es, dass du eine Routine dir schaffst, im Vorfeld schon, wenn es dir gut geht. Die gibt dir Sicherheit, sowas wie eine geistliche Tagesstruktur. Eine Palliativmedizin sagte, ich mochte meine Angst verlieren und spüren, dass ich gehalten werde, dass ich innerliche Kraft bekomme. Manchmal, wenn ich in der Krankenhauskapelle sitze und eine Kerze anzünde und bete, dann spüre ich, Gott ist bei mir. Und dann glaube ich, dass ich auch die Kraft dafür habe, für das, was noch kommt. Lass diese spirituelle Seite auf gar keinen Fall abreißen. Morgens kannst du, das sollte eine Routine werden, die vielleicht die Tageslosungen anschauen. Und ich plädiere immer dafür, wenn du nicht beten kannst, dann singe. Singe einfach ein Lied, was dir gut tut. Bete dazu. Mach das jeden Tag. Abends, wenn die Gedanken so im Kopf kreisen, bete zu Gott. Nimm einen Block, schreib dir die negativen Gedanken auf und lege sie in die Schublade. Bitte Gott, dass sie dort bleiben. Der zentrale Vers des 90. Psalms sagte, lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz gewinnen. Es ging da um die Ewigkeit Gottes und unsere Vergänglichkeit hier. Ich muss bei Vergänglichkeit des Lebens immer an ein Lied von Reinhard May denken. Das können vor allen Dingen Eltern bei euch verstehen. In dem Lied What a Lucky Man You Are sagte er es auf den Punkt gebracht. Und zwar beobachtet er dort seinen Sohn. Spaßvogel, Weltverbesserer, ein bisschen wie ich war. Und ich sah mich in ihm wieder, noch einmal ein junger Narr. Gestern habe ich ihn noch in seinen Kindersitz gesteckt. Heute sitzt er dieser da, dieser Grizzly, der sie regelt und sich streckt. Wo sind die Zeiten geblieben? Puh, weg. Jahre werden wir. Das ist ein Maßband, das hat nicht genau 80 Inch, aber 97. Das ist ein Leben. Darf ich dich fragen, wie alt du bist? 22. Das ist vorbei. Das kommt noch. Darf ich dich fragen? Okay, nicht weit weg. Ihr habt noch viel. Da ist noch viel da. Wisst ihr, was frustrierend ist? Ich bin 56. Ich wünschte, es wäre andersrum, aber das ist vorbei. Das bleibt. So ein Maßband hilft uns zu sehen, was bleibt denn noch übrig von meinem Leben? Warum? Damit ich der Rest, ich sag mal, diesen kleinen Zipfel, der da noch bleibt, weise auskaufe. Daher achte auf deine geistliche Tagesstruktur jetzt schon, auch wenn ihr jung seid. Schau nach. Was ist deine Motivation in deinem Leben? Geld verdienen? Oder vielleicht das Reich Gottes mit aufzubauen? Triff Vorsorge, wenn du Kinder hast, für deine Hinterbliebenen. Und vor allen Dingen nichts Schlimmeres, wenn du auf dem Sterbebett liegst und sagst, eigentlich hätte ich mich mit meinem Bruder noch aussöhnen können. Dumm ist, du kannst nicht sagen, Time out, zurückspulen, das geht nicht. Kläre es vorher. Ich wünsche uns allen, wenn es mal soweit heißt, Absprung, fertig machen, also es wird niemandem leicht fallen. Aber ich hoffe, wenn wir weise Vorkehrungen treffen, dass es uns doch etwas leichter fallen wird. Und das wünsche ich dir und auch mir und uns allen. Amen.